Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuschaust. Ja, Leute, Gott ist groß. Gott will mehr machen aus dem, was wir hier haben. Was wir auch schon in der Moderation vom Lukas gehört haben. Leute, Gott hat einen Plan für unser Leben. Letztes Jahr habe ich mir mit den Jugendlichen genau das angeschaut. Nachdem wir uns angeschaut haben, hey, wir haben einen wertvollen Schatz in unseren Händen mit der Bibel. Sag mal, wie kann es einen Unterschied in meinem Leben machen? Und da haben wir genau über das geredet, dass Gott einen Plan hat für mein Leben. Und wer mit jungen Menschen zu tun hatte, der weiß, junge Menschen wollen eigentlich am liebsten immer den Brief von Gott, oder? Man will doch wissen, wo soll mein Haus stehen? Welches Auto soll ich kaufen? Welchen Partner soll ich haben? Wie soll ich was, wo, wie, wo machen? Aber lasst mich euch gleich enttäuschen, nee, das gibt's nicht. Ich habe diese Illusion gleich angesprochen und gesagt, Leute, das ist nicht das, was in der Bibel uns gesagt wird. Da gibt's aber viel mehr und viel Wichtigeres als diese Gedanken, die du gerade gewälzt hast, über welches Auto du kaufen sollst. Leute, Gott hat einen Plan für unser Leben. Und damit wir gleich auf das kommen, worum es heute wirklich gehen soll, lasst mich da euch ein bisschen mit reinnehmen, wie Gottes Plan eigentlich aussehen kann. Der Wille Gottes lässt sich für mich in zwei grundsätzliche Lager aufteilen. In den allgemeinen Willen Gottes und in den konkreten Willen Gottes für dich und mich. Und ihr müsst gar nicht das lesen können, darum ist es auch so schön klein gedruckt, dass ihr da gar nicht mitkommt und hoffentlich so ein bisschen nach vorne guckt mit zusammengekniffenen Augen. Das ist gar nicht so wichtig. Es geht mir mehr darum, euch zu sagen, ja, in Gottes Wort findet ihr unendlich viel. Und wer an die Enden der Tabellen guckt, sieht immer und vieles mehr. Was uns Gottes Wort sagen will, ganz konkret an dich und mich, was wir tun sollen. Ein Beispiel dafür. Gott hat ganz konkrete Vorstellungen davon, was für Werte in unserem Leben Raum gewinnen sollen. Und zum Allgemeinen, ja, Gott hat wirklich tatsächlich den Willen, 1. Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen gerettet werden. Aber ihr merkt schon, zwischen Wille und Realität ist manchmal auch ein Unterschied. Nur weil Gott etwas will, stellt er sich nicht als Autokrat hin und kümmert sich darum, dass alle wie Puppen als Marionetten ihm hinterher tanzen. Gott will das, aber er zwingt es dir nicht auf. Und so haben wir auch als Menschen die Realität, wo Gott ganz konkreten Willen an uns hat und ganz konkrete Vorstellungen hat, wie wir Dinge umsetzen sollen, was wir tun sollen, dass wir irgendwo auch davon in der Bibel lesen, dass wir frei sind. Und ja, wir sind frei von dem Thema Kult. Wer nicht weiß, was das Thema Kult bedeutet, wir reden jetzt nicht hier von dem Ku Klux Klan oder so. Nee, wir reden davon, von Ritualen, die damals die Juden machen sollten, um ganz klar darzustellen, ja, wir gehören zu diesem Gott Jahwe. Ja, wir identifizieren uns damit. Und der Kult ist das, was wir tun, unsere Religion, um das zu zeigen. Und manche Opfer und Regeln und die Themen wie Reinheit sind Symbole für unsere Beziehung mit Gott und Vorschriften von Gott, die wir umsetzen sollen. Jetzt ist aber Jesus gekommen und hat uns frei von diesem Thema Kult gemacht. Und wir sind auch frei von der Sklaverei unter dem Fleisch, also von dir als Mensch. Wir müssen nicht mehr all unseren Trieben und Begierden und Bedürfnissen sofort hinterherrennen und uns alles holen, was wir gerade brauchen. Wir sind auch frei von der Sklaverei der Welt. Ja, Leute, wir sind frei davon, dass wir das genau alles so tun müssen, wie alle um uns herum sagen, dass wir es tun sollen. Egal, ob du in Deutschland wohnst, in den USA, in Russland, in Indien, in China, es ist egal, wenn du ein Christ bist, du musst nicht mehr diesen Vorstellungen anderer Leute um dich herum nachjagen und das erfüllen. Du hast Gottes Wort. Wir sind frei davon. Und wir sind auch frei von der Herrschaft des Teufels. Ich weiß, wir Christen, wir machen das so gerne. Wir sagen, oh, ja, und da hat er mir wieder eins reingewischt. Ja, es kann sein, dass er dich versucht hat. Aber weißt du, du bist ein Christ, du musst dem nicht mehr folgen. Du musst auch gar keine Angst davor haben, weil du einem größeren Herrn dienst, der den Tod besiegt hat. Und die Bibel sagt es eigentlich schön, finde ich, dass wir jetzt Sklaven unter einem anderen Herrn sind. Aber was die Bibel damit meint, ist, Leute, wir sind frei davon, selber wissen zu müssen, wie das Leben funktioniert, wie die Zukunft aussieht, wie Erfolg definiert wird. Leute, da gibt es so viel. Aber was bringt das Ganze? Was bringt mir dieser Wille Gottes? Wie will ich denn diese mehr Schokolade in mein Leben kriegen? Wie will ich denn dieses mehr erleben, wenn da nicht das Thema Eigenverantwortung wäre? Und ich weiß, alle stehen da, oh nein, was soll ich denn damit? Oh, ich wollte doch eigentlich nur den entspannten Sonntagmorgen hinter mich kriegen. Ich muss schon wieder alles machen. Oder? Thema Heiligung. Ich soll schon wieder der sein, der was an mir ändert. Naja, vielleicht habt ihr davor nicht ganz gut zugehört. Es geht um das Thema Freiheit. Und manchmal bedeutet eben Freiheit auch eine andere Definition von Leben. Und du musst es erst erfahren, um zu erleben, wie frei du bist. Aber Leute, Eigenverantwortung ist was unglaublich Wichtiges, was uns Gottes Wort an so vielen Stellen ganz klar zuschreibt und sagt, es liegt an dir, es umzusetzen. Erinnert ihr euch noch an den allgemeinen Willen Gottes? In Timotheus, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, warum ist es denn nicht so, dass alle Menschen gerettet werden automatisch? Genau deswegen. Weil du in der Verantwortung stehst, eine Entscheidung zu treffen. Weil du in der Verantwortung stehst, das in Anspruch zu nehmen. Und jetzt willst du dieses mehr. Leute, das ist was Gutes. Dann liegt es an dir, da was zu tun. Da hinterher zu sein, zu sagen, ja, ich möchte die Dinge, die Gott mir sagt, die Werte, die Gott mir sagt, die ich in meinem Leben umsetzen soll, das will ich haben. Ich will Geduld. Naja, es ist nicht dieser Knopf, den du drückst und dann kommt alles. Es liegt an dir zu arbeiten. Es liegt an dir, Dinge anzupacken. Du hast eine Verantwortung, Gottes Wort in die Hand zu nehmen. Kennt ihr das? Wir sind so schnell dabei zu sagen, ich will doch, dass das funktioniert. Und es ist doch so einfach. Und Gott, der kann mir das dann schon zeigen, wie es läuft und es ist alles gut. Das ist so, wie wenn wir zu Hause ein neues Elektrogerät auspacken und alles einfach hinstellen und sagen, ja, und das muss jetzt genauso laufen, wie ich es in dem Video bei YouTube gesehen habe und es mir vorstelle, dass zu Hause alles funktioniert. Und übrigens, es soll auch noch Strom sparen. Naja, wenn ich von meinem neuen Kühlschrank die Betriebsanleitung nicht lese und dann die Temperaturen nicht einstelle und einfach die Voreinstellung nehme, die sagt, Tiefkühltruhe minus 25. Und mich dann wundere, dass das Ding mehr Strom verbraucht als das, was ich davor stehen hatte. Naja, dann hast du die Betriebsanleitung nicht gelesen und dann weißt du nicht, wie du damit umgehst mit dem, was du bekommen hast. Genauso ist es mit Gottes Wort. Nimm es in die Hand und schau es dann nicht einfach nur an. Es ist nicht der Reichsapfel, den du rumträgst und sagst, oh, Macht. Nein, öffne Gottes Wort. Verbring Zeit mit Gott. Reflektier über das, was Gott dir in seinem Wort sagt. Okay, Leute, bevor ihr alle wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagt und sagt, oh. Leute, ich habe was richtig Tolles euch heute mitgebracht. Ich habe euch 4 Motivationen mitgebracht, warum ihr das in dieser Woche tun sollt und dürft und könnt. Und die erste Motivation, die ich euch geben will, ist das Thema Liebe. Manche motiviert es mehr, manche weniger, aber Leute, Liebe. Lasst mich da gleich Römer 5, Vers 5 bis 8 lesen. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Leute, Liebe. Da ist ein Gott, der dich so sehr liebt, dass egal, wer du bist, egal, wie du dich verhalten hast, egal, dass du vielleicht gar nicht zu den Edlen gehörst, gar nicht zu den Tollen, zu den, oh, ich bin, wenn du dazugehörst, Halleluja, er liebt dich trotzdem. Leute, Gott hat dich so sehr lieb, dass obwohl du Sünder bist, ja, jeder von uns, und dass obwohl du dieser Sünde versklavt warst und nicht aus dieser Situation rauskamst, er liebt dich so sehr, dass sein einziger Sohn für uns gestorben ist, als wir dieses Problem noch in unserem Leben hatten und uns noch nicht in dem Sinne für ihn entschieden haben. Das kann ich hier für jeden in diesem Raum sagen, weil es ist schon eine Weile her. Leute, da ist jemand, der euch so sehr liebt, dass er das tut, dann lasst uns Verantwortung übernehmen und was tun, was er von uns will. Liebe, es gibt noch viel mehr wunderschöne Schichten, die damit zu tun haben. Matthäus 10, Vers 29 bis 33. Welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass euer Vater davon weiß. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Wer sich von den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Leute, Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du vorm Spiegel morgens stehst, ob du da stehst und sagst, wow, genau so, nein. Ich weiß nicht, wie du dich siehst mit deinen Fähigkeiten, dass du sagst, ich bin der Größte, ich kann alles. Nee. Ich weiß nicht, wie du dich bewertest und siehst, wie dein Selbstwert ist, wie du dastehst und sagst, wer du bist. Aber wisst ihr, aus Gottes Perspektive bist du, ist jeder Einzelne so unendlich wertvoll, dass jedes Haar gezählt ist. Es ist nicht gewusst, wie viel Haare auf deinem Kopf ist. Es ist nicht eine statistische Wahrscheinlichkeit. Okay, bei dir, David, du bist jetzt Anfang 30, ein Mann, da sollten schon viele rausgefallen sein, also ungefähr. Nee. Es ist gezählt. Wie unwichtig sind meine Haare? Naja, für manche Leute sind sie wichtig, aber jetzt mal unter uns. Wie unwichtig ist, ob da eins oder zwei weniger drauf sind? Für Gott ist es so wichtig, dich so tief zu sehen und zu kennen, dass er mehr über dich weiß, als du es jemals wissen wirst. Egal wie dein Selbstwert ist. Dieser Gott, der sogar, ja, und jetzt sind wir in damaliger Kultur, welchen Wert hat schon ein Spatz? Ja, damals konnte man Spatzen kaufen. Leute, in manchen Regionen der Welt kann man das auch noch immer tun. Aber selbst das sieht Gott. Und wenn Gott das sieht, egal wie dein Bild von dir selbst ist, egal wie du dich fühlst, egal wie du dich siehst, in Gottes Augen bist du so unendlich wertvoll. So sehr bist du geliebt. Das ist doch eigentlich ein leichtes, wenn da jemand ist, der einen so sehr liebt, sich auch mal eine Minute hinzusetzen und ihm zuzuhören. Komm, lass es 5 sein am Tag. Ehrlich? Wegen mir viel mehr. Aber merkt ihr, was für ein unglaublicher Wert dahinter steckt, dass ihr jeden Tag jemandem begegnen dürft, der euch so sehr liebt, ganz egal, wie du aussiehst, ganz egal, wo du herkommst, ganz egal, was dein Status ist, ganz egal, ob du einen Job machst, den alle Leute komisch und blöd finden, ganz egal, ob du einen tollen Job machst, er sieht dich und er liebt dich mit allem, was du mitbringst. Leute, Liebe hat noch viel mehr Facetten. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Jetzt sitzt du hier und du verstehst kein Wort, dann kann ich dir sagen, dann solltest du ganz dringend nach dieser Predigt mit mir reden. Weil wenn du dein Leben Gott anvertraust, dann bist du nicht einfach nur geliebt, dann warst du nicht einfach schon geliebt, egal wie schlimm du vorher warst, dann kommst du in eine neue Familie. Ich weiß nicht, wie das Wort Vater in deinem Leben klingt, ob du schon duckst, weil die Hand gleich kommt, oder ob du sagst, hier bin ich. Leute, egal wie dein Bild vom Vater ist, das, was die Bibel uns sagen will, ist, da ist ein Gott, der, wenn du dich ihm zuwendest, wenn du dich für ihn entscheidest, er nicht einfach sagt, der gehört zu meiner Firma, der gehört zu meinem erweiterten Freundeskreis bei Facebook, der ist einer meiner Follower bei Instagram. Nee. Wenn du dich für Gott entscheidest, dann darfst du sein Kind sein. Sein Kind. Viele von uns erinnern sich vielleicht nicht mehr dran, wie es ist, Kind zu sein. Und das ist gar kein Vorwurf. Aber erinnert ihr euch noch dran, als es so einfach war, bei einer Sache, die ihr nicht hingekriegt habt, die ihr nicht verstanden habt, einfach sagen zu können, Papa, hier kam was von den Steuern. Kannst du mal bitte gucken? Leute, ihr dürft Kinder Gottes sein. Da steckt so viel mehr dahinter, als einfach nur, ja, das ist jetzt mein Titel, so wie der Doktor, den darf ich mir jetzt auf den Zettel schreiben und dann, ja. Leute, da ist ein Riesenwert dahinter. So sehr liebt euch Gott. Und wisst ihr, ich finde es eigentlich eine Wahnsinnsmotivation, wenn da ein Gott ist, der mich so sehr liebt, dass ich sein Kind sein darf, dass ich dann auch als Kind zu ihm wie mein Vater kommen darf. Also nimm Gottes Wort in die Hand. Hör deinem Papa zu, der dich so sehr liebt. Eine zweite Motivation für euch, Realität. Jungs, ich hoffe, jetzt bin ich mehr bei euch angekommen. Ja? Seid ihr auch so Realisten wie ich? Fakten, Zahlen, Daten, das muss alles irgendwie übereinander passen. Jetzt wird es doch spannend, oder? Sollen wir mal schauen, was uns die Bibel über die Realität sagt? Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Ganz einfach. Nur Gott, nur Jesus hat diese Worte, die zum ewigen Leben führen. Jetzt kannst du mit ewig nichts anfangen, weil du langweilst dich ja eh schon am Wochenende zu Hause auf der Couch und weißt gar nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst oder bist so gestresst, dass du sagst, oh, das soll ich ewig aushalten. Leute, das Leben hier ist was ganz anderes als die Ewigkeit. Und ich kann euch sagen, wie toll die Ewigkeit ist, wäre eine Predigtreihe von mindestens 8 Sonntagen. Wenn man wirklich tief in Gottes Wort eintaucht und sich das mal anschaut, was es bedeutet. Oh Leute, das ist so ein Reichtum. Also, Fakt Nummer 1, Realität. Nur er hat die Worte, die zum ewigen Leben führen. In deiner Hand, in deiner Hosentasche, auf deinem Smartphone. Keine Ahnung, wo du deine Bibel liest, aber da ist es. Fakt Nummer zwei. Es gibt nur einen, der gut ist. Und das ist Gott. Hey, Moment mal, David, ich bin doch echt gut. Ich habe niemanden umgebracht. Ich besuche meine Eltern so an Feiertagen und so. Und ich komme ja auch in die Gemeinde. Ich bin doch gut. Was willst du von mir? Ich lüge auch nicht so. Leute, das, was die Bibel hier beschreibt, da geht es um was viel Tieferes, als du als gut definierst. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Wisst ihr, das haben wir vorher in seinem Handeln schon oft genug gehört. Aber die Realität ist die, da ist nur einer, bei dem du wirklich Gutes bekommst, der es wirklich gut mit dir meint und der wirklich von sich aus gut ist. Ich weiß nicht, was ihr als gut anseht. Ich glaube, hier in der Nähe von Stuttgart können wir ja jetzt mal über Autos reden. Leute, gut, ist der Mercedes gut? Oder ist der Porsche gut? Welcher ist jetzt gut? Ja, beide sind gut, aber damit ist nicht gemeint, es gibt nur eine Marke. Ja? Leute, gut ist so viel mehr als einfach nur eine Definition, eine Darstellung der Realität, die da ist. Gottes Güte und sein Gutsein greift so viel tiefer als das, was funktioniert. Vielleicht für 100.000 Kilometer. Gottes Gutsein ist so viel mehr als ein Status. Wow, da ist das Logo drauf. Gottes Gutsein kommt aus seinem Wesen heraus. Und das ist das auch, was dieser Vers meint. Gott selbst ist der eine und das einzige, auf das du bauen kannst, wenn du was Gutes suchst. Die Realität geht weiter. Ihr habt recht, wenn ihr sagt, es gibt außer dem einen Gott gar keine anderen Götter. Oh ja. Leute, es gibt nur einen Gott. Ihr nickt alle. Ich finde es toll. Aber wisst ihr, ich sehe es ja selber in meinem Leben, die Realität zeigt mir doch irgendwie was anderes. Heieiei, haben wir viele Götter, die wir hier in Deutschland anbeten. Mensch, da gibt es Ideale, wo ich sage, ja, so muss das sein. Ich mache alles, um das zu bekommen. Ich muss unbedingt so und so das tun. Wisst ihr, der gute alte Gott Geld regiert tatsächlich bei uns in Deutschland wirklich die Welt. Hui, geht das leicht, dass alle schlucken, wenn man sagt, ja, und wir würden jetzt noch dafür sammeln. Hui, ja, gut, habe ich... Ja. Seid ihr schon mal auf die Toilette an so einem Rasthof gegangen? Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern mag, aber ich war ja wirklich eine Weile als Missionar unterwegs und deutsche Rasthöfe, ja, wenn man muss, dann muss man halt. Aber dann sitzt da jemand mit einem Teller und man soll da 50 Cent drauf werfen. Aber also wieso soll ich dafür 50 Cent zahlen? Die sind mir doch viel zu wertvoll für das, wie das da aussieht oder wie es da läuft. Darum gibt es jetzt so ein Coupon-System, dass ich mich gut fühle und nochmal 50 Cent wieder rauskriege. Wow! Davon kaufe ich mir ein neues Auto. Nee, Leute, wir sind so fixiert auf Dinge, auf Gegenstände, auf unseren Kontostand. Oh, es gibt noch viele andere Götter. Aber wisst ihr, die Bibel sagt uns eins. Es gibt nur einen Gott. Auch wenn du andere Dinge zu Göttern machst, es ist nicht lebendig, es bringt dir keinen Mehrwert und ganz ehrlich, am Ende des Tages nimmst du es auch nicht mit rüber, dein Kontostand. dann liegst du halt in einem Eichensarg. Wow. Aber deine Seele bleibt da nicht und schaut sich dieses Eichensärgchen an. Die Realität ist die, Leute, da ist so viel mehr. Wahre Worte, die dich zur Ewigkeit führen. Ein Gott, der einzige Gott ist. Wenn das dich nicht motiviert, das zu wissen, dann auch auf diesen Gott zu hören, dann vielleicht der nächste Punkt. Als Kind Gottes hast du alles. Lass das mal sacken. Ich weiß, woran ihr gleich alle gedacht habt, aber darum geht's nicht. Merkt ihr, wie wir in Deutschland Probleme haben? Aber als Kind Gottes hast du alles. Lass mich mal lesen. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Oh, wir wissen alle, was jetzt passiert, oder? Wir haben so oft gehört, komm, wir schalten ab. Nee, hört mal genau zu. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm, freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern, denn dein Bruder war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Wisst ihr, manchmal denke ich, dieser Bruder ist auch ein Deutscher, oder? Also es fühlt sich für mich so an. Es ist dieses, oh, ich habe doch immer alles gemacht. Es war doch, ich habe doch gerackert und ich komme jetzt vom Feld und ihr feiert da und der, was soll der hier, ja? Ich. Wisst ihr, eigentlich habt ihr doch alles. Wenn ihr Kinder Gottes seid, habt ihr das Leben, habt ihr die Perspektive Ewigkeit. Hoffentlich habt ihr auch Glaube, Liebe, Hoffnung. Es steht euch alles zur Verfügung, um mehr Freude, mehr Frieden, mehr Erfüllung in diesem Leben zu haben als irgendjemand anders. Und dazu auch noch eine Perspektive, die über all diesen Schmutz hier unten hinweggeht. Oh Leute, was bringt euch das Mastkalb? Was bringt es euch, auf das zu schauen, was beim einen funktioniert und bei dir nicht? Lasst mich euch mal einen kleinen Reality-Check geben. Einmal auf den Boden der Tatsachen holen. Einmal euch einfach nur zeigen, was auch der Vater hier tut. Der Vater macht es ganz klar. Dein Bruder war tot. Ist tot schön? Dein Bruder war verloren. Also all das, auf das du gierst, was er mit dem Geld gemacht hat, all das, auf das du gierst, was er da erlebt, du hattest es die ganze Zeit, die Erfüllung, die du suchst. Warum suchst du sie jetzt in Dingen, die du erwartest, dass sie dir gehören, jetzt sofort und was weiß ich? Oh ja, Gott hat alles Geld der Welt zur Verfügung. Das bedeutet aber nicht, dass du die größte Villa in diesem kleinen Ort Jetting dir auf deine Wiese stellen darfst. Und wenn ja, Halleluja, schön, genieß es. Aber darum geht's nicht. Das ist nicht das, was wir hier tun. Merkt ihr, was der Vater klar macht, worum es geht? Da war jemand verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Halleluja. Leute, die Perspektive ist nicht das hier, das ist das, was kommt. Und wir haben das jetzt schon angenommen als Christen, als Kinder Gottes, wir haben doch alles. Dann lasst uns doch Freude leben, Frieden haben, Erfüllung haben und nicht an so kleinen, nicht notwendig wichtigen Themen festhängen. Und jetzt, ja Leute, ich bin auch nur ein Mensch. Oh Mann ey, mach ich mir Sorgen über dumme Dinge. Und meistens haben sie irgendwo mit Geld zu tun. Ich bin auch ein halber Deutscher. Ja, ich muss es so sagen, damit ich nachher nicht Ärger von meiner Mama bekomme als halber Schweizer, aber die sind nicht besser. Leute, irgendwie schaffen wir es doch immer, dass wir in unserer Wahrheit, in unserer Realität, wo wir alles haben als Kinder Gottes, was irgendeinen Wert hat, doch unseren Blick auf andere Dinge wieder schweifen zu lassen und uns zu zersorgen und fertig zu machen und neidisch zu sein, anstatt fröhlich zu sein. Und wenn du vergessen hast, was du alles hast, dann ist das deine Motivation. Gottes Wort. Leute, ich bin 3 Jahre meines Lebens 2,5 Stunden in eine Richtung Bus gefahren und 2,5 Stunden in eine Richtung zurück wieder Bus gefahren, um zur Schule zu kommen. Willkommen in Bayern, da bin ich groß geworden. Ja, da fährt der Bus tatsächlich über jedes Dorf und da gibt es nicht 2 oder 3 oder 4 Linien, da gibt es eine. Und entweder du fährst Fahrrad und läufst, was nicht bei jedem Wetter Spaß macht, jemandem wie mir, was man vielleicht auch sieht, aber es ist so. Und dann sitzt du in diesem Bus und du hast die Wahl. Stecke ich jetzt Kopfhörer rein? Lenke ich mich ab? Was mache ich mit dieser Zeit, die ich habe? Jetzt sagst du, David, ich habe gar keine Zeit. Ich sitze nicht 2,5 Stunden im Bus. Naja, vielleicht musst du auch einfach dein Handy 5 Minuten länger im Flugzeugmodus morgens lassen, damit du dir die Zeit nimmst, um Gottes Wort zu öffnen. Und ich kann euch sagen, die Tage, wo ich mich im Bus dazu entschieden habe, mir ein bisschen Zeit zu nehmen, um auf das zu hören, was Gott mir gesagt hat, waren viel friedlicher, fröhlicher, freundlicher. Waren sie genauso herausfordernd wie alle anderen auch. Oh, Halleluja, wenn nicht sogar mehr. Aber es ging mir besser. Weil genau das, was der Vater hier mit seinem Sohn tut, Gott auch mit mir tut. Er zeigt mir die Realität und sagt, hey, worauf schaust du? Was ist deine Perspektive? Das kannst du auch. Du musst dich nicht von allen so treiben lassen. Oh, und glaub mir, 5 Minuten kriegt jeder in diesem Raum hin. Ganz egal, wie wichtig und wie groß und wie anstrengend dein Job sein mag. Wenn du nicht weißt, wie, bitte komm zu mir. Ich bin sehr gut im Planen und Termine ausmachen und so Sachen. Leute, es ist so einfach, das umzustrukturieren, dass du 5 Minuten hast. Manchmal muss man auch erstmal auf was verzichten. Und sagen, ich esse nicht, bevor ich das nicht gemacht habe. Vielleicht hast du ein Disziplinproblem und musst dir einfach den richtigen Anreiz setzen. Aber Leute, es geht. Es geht. Du hast alles. Dann guck, was du alles hast. Jetzt im positiven Sinne wie Dagobert Duck. Mach dein Geldspeicher auf und schau rein. Schwimm da drin. Aber es ist Gottes Wort und nicht die Goldmünzen, in denen er versucht rumzuschwimmen. Oh Leute, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn jetzt noch keiner motiviert ist, das ist der Punkt, wo ich glaube, wir kriegen alle, oder? Belohnung. Die 4. Motivation ist die Belohnung. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Leute, lasst mich mal kurz Pause machen für alle, die mit dem Bau nichts zu tun haben. Es geht hier darum, wenn du Kind Gottes bist, hat dein Leben eine grundsätzliche Ausrichtung. Was du jetzt aber nach dieser Ausrichtung damit machst, das ist das Spannende. Wir lesen weiter. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Oh Leute, nur weil du Christ bist, nur weil du einen Haken an dieses Thema gesetzt hast, heißt es doch nicht, dass alles erledigt ist. Kennt ihr das? Wir machen so gern Haken an ein Thema. Und jetzt, jetzt mache ich wieder, was ich will. Steuererklärung. Und fertig. Lass mich in Ruhe damit. Nee, Leute, nur weil du das Fundament richtig gesetzt hast, hast du noch immer die Wahl, was du drauf baust. Ich mag Holz so sehr. Nein, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, was du schöner findest. Die Bibel will uns hier was beschreiben. Gold ist rein. Gold hat einen extrem hohen Wert. Und drum, mit dem Gold, was du da baust, könntest du viel mehr Holz kaufen. Leute, es geht nicht darum, was du gerade schön findest. Es geht um ein Bild. Die Dinge, die wertvoll sind. Wenn du dein Leben ausrichtest auf Dinge, die wertvoll sind, dann macht es auch einen Unterschied später, wenn du vor Gott stehst. Wenn du aber einfach nur den Haken setzt und sagst, yo, und jetzt mache ich, was ich will, der wird seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, dem wird Gott ins Verderben stürzen. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Oh Leute, es wird auch starke Auswirkungen auf dein Hier und Jetzt haben, wenn du denkst, dass du nur einen Haken machst und danach ist alles gut. Lass dir diese Warnung einfach mal sagen. Christsein ist mehr als nur ein Haken setzen. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Es geht nicht darum, hier vorne auf der Kanzel zu stehen. Es geht darum, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Oh Leute, die abermaligen Stunden, die du hier investiert hast, um diesen Raum sauber zu machen, Gott wird dich belohnen. Er ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, er ist nicht blöd, er weiß, was du getan hast. Da kommt was. All die aus deiner emotionalen Gefühlswelt perspektiv und sinnlose Zeit, die du in deine Nachbarn investiert hast, weil sie ja sich doch nicht entschieden haben. Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht. Es lohnt sich. Und selbst wenn die Dinge dann nicht so laufen, wie du es dir vorgestellt hast, es lohnt sich, weil Gott so gut ist. Leute, wir haben so viele Motivationen. Es gibt noch viel mehr, die uns dazu bringen sollten, auf Gottes Wort zu hören und es jeden Tag in die Hand zu nehmen. Sei es die Liebe, sei es die Realität, sei es unsere Wahrheit, dass wir alles haben und nur drauf gucken müssen, oder die Belohnung. Bleib da nicht stehen. Nimm es in die Hand. Mach diese Woche einen Unterschied in deinem Leben und erleb, wie wenn du Verantwortung übernimmst und auf Gottes Wort hörst, es deinen Tag verändert. Leute, Gott hat einen Plan für dein Leben. Egal, ob du es vielleicht siehst oder nicht siehst, egal wie dein Leben sich anfühlen mag, aber es liegt an dir, dass du es erlebst und siehst, indem du Gottes Wort in die Hand nimmst. Lasst mich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns so unendlich liebst, dass wir in Wahrheit wissen dürfen, dass du der Einzige bist. Ich danke dir für all diesen unendlichen Reichtum, den wir haben. Und ich danke dir, dass du uns, obwohl wir es gar nicht verdient haben, sogar belohnen willst dafür, dass wir einfach nur das Richtige tun. Das, was dir gefällt, Herr. Ich danke dir, dass du es so unendlich gut mit uns meinst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass jeder von uns sich die Zeit nimmt, um auf dich zu hören und das zu hören, was du mit unserem Leben vorhast. Danke dafür. Amen.